ARD.
Und dieser gelbe Pullover kam mit mir nach Hause. Und er lag lange auf dem Hocker neben meinem Bett, wo alle die neuen Kleidungssachen lagen. Und ich habe nicht anders gekonnt, als ihn einmal, ich wollte ihn einmal nur anhaben, vor der Einschulung, was ich nicht durfte eigentlich. Ja? Und meine Mutter war aus dem Haus, mein Vater war nicht da, nur mein Bruder. Und ich habe mir vorgenommen, ich ziehe ihn ganz kurz an und gehe nur damit aus der Haustür und den Weg entlang zwischen Sträuchern zum Gartentor, aber nicht auf die Straße. Ich halte die Arme ganz gerade nach unten, damit ihm nichts passiert und ich kann mich einmal in ihm fühlen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Diese Woche geht es in Orte und Worte um einen Roman, der nach einem Kleidungsstück benannt ist. Mein gelber Pullover heißt der neue Roman von Ursula Merz. Und Anne-Dore, du hast sie getroffen und mit ihr darüber gesprochen. Aber es geht jetzt hier nicht um den berühmten FDP-Pullover, oder?
Nee, es gibt aber eine mitreißende Episode in diesem Buch. Da wünscht sich ein Mädchen einen gelben Pullover, aus Nylon ist der, für den Schulanfang. Und den bekommt sie auch, obwohl die Familie sehr spart. Es sind die 60er Jahre in Mittelfranken. Und dieser Pullover, den sie dann wieder erwarten bekommen hat, der liegt dann neben ihrem Bett auf einem Hocker. Sie schaut den immer an und sie kann es kaum erwarten, ihn anzuziehen. Und dann passiert aber was mit diesem Pullover. Noch bevor sie eingeschult wird, ich verrate jetzt nicht was, aber in unserem Gespräch hat Ursula Merz diese Episode mit dem gelben Pullover sehr plastisch nacherzählt.
Da geht jetzt mein innerer Film los. Dieser abgebrannte Nylon brennt ja auch ganz gut. Wir werden es erfahren. Wo habt ihr euch verabredet?
Ja, wir haben uns am Viktoria-Luise-Platz getroffen. Das ist ein schöner Gründerzeitplatz in Berlin. Schöneberg, dort um die Ecke wohnt Ursula Merz. Viele kennen sie wahrscheinlich als Journalistin aus Hörfunk und Zeitungen. Sie schreibt auch Gerichtsreportagen und vor allem Rezensionen. Also als Literaturkritikerin saß sie zum Beispiel auch in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises. Vor einigen Jahren ist aber ihr erster Roman erschienen, 2019, der Roman Tante Martel. Der war sehr erfolgreich, stand auf den Bestsellerlisten und darin erzählt Ursula Merz von ihrer Patentante. Das ist eine Geschichte über Emanzipation, die zurückführt in die Bundesrepublik und die Bundesrepublik, die Nachkriegszeit, die spielen auch eine Rolle im neuen Roman Mein gelber Pullover, aber hier geht es auch auf die italienische Vulkaninsel Stromboli.
Stromboli und Mittelfranken der 60er Jahre, das war so die Zeit, als eine Kugel Eis im echten italienischen Eissalon noch 10 Pfennig gekostet hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wie bringt sie denn diese beiden Schauplätze zueinander?
Ja, es gibt zwei Handlungsebenen und zwei Zeiten. Auf der einen reist die Ich-Erzählerin im Jahr 1989 mitten im Winter nach Stromboli auf diese Vulkaninsel bei Sizilien und sie trifft eine englische Familie mit zwei Kindern, mit der sie dann eine seltsame Reisegruppe bildet, sogar in eine Unterkunft zieht. Das ist wunderbar erzählt, wie man gerade auf Reisen manchmal so Schicksalsgemeinschaften mit Menschen bildet, mit denen man sonst eigentlich nichts zu tun haben würde. Und es gibt eben eine zweite Ebene, da geht es um Erinnerungen an das Aufwachsen in Mittelfranken in den 60er Jahren. Und die Erzählerin ist da umgeben von Erwachsenen, denen der Zweite Weltkrieg natürlich noch sehr in den Knochen steckt. Und das ist wunderbar verknüpft, diese Erfahrungswelten dieser Erzählerin in Gegenwart und Vergangenheit. Und es geht eben darum, wo sie herkommt und wie sie sich jetzt mit Anfang 30 durch die Welt bewegt.
Also ein Stück Geschichte der Bundesrepublik. Was erlebt sie denn auf der italienischen Vulkaninsel?
Ja, also zu viel möchte ich nicht verraten, aber vorab schon mal, es ist auch ein spannendes Buch. Zum einen, weil man wissen möchte, wie diese Urlaubsgemeinschaft miteinander auskommt. Und zum anderen geht auf dieser Vulkaninsel ein Kind verloren und man fiebert mit, ob und wie es wieder aufgefunden wird.
Das war jetzt ein Cliffhanger. Mehr dazu jetzt im Gespräch Ursula Merz und ihr Roman Mein gelber Pullover.
Ja, Ursula, heute ist ja Berlin, versinkt ja ein bisschen im Schnee und Eis und wir haben deswegen uns einfach in einem Café getroffen am Viktoria-Luise-Platz, der dir aber was bedeutet.
Naja, der ist um die Ecke von meiner Wohnung. Ich wohne in der Ansbacher Straße und er ist das Zentrum meines Kiezes. Berliner leben ja im Grunde in vielen Kleinstädten. Also ich kenne zumindest viele Berliner, die so leben, die leben in ihrem Kiez. Und der wunderschöne Viktor-Luise-Platz, wo Berlin übrigens weniger im Schnee als in schrecklichem Regen und Pfützen versinkt, der wunderschöne alte Platz hat in der Mitte einen Springbrunnen, der ab dem 15. Mai auch wieder an ist. Und drumherum, wie du siehst, da jetzt siehst du nicht viel. Große Liegewiesen, es waren keine Autos. Und da ist eigentlich, wenn es ein bisschen wärmer schon ist als jetzt, beginnt da ein sehr entspanntes Draußenleben. Auf den Bänken sitzen viele ältere Menschen. Also dieser Teil Schönebergs, in dem ich wohne, ist ja der ruhigere. Meine Tochter sagte frustriert früher immer, wir leben in Bad Mergentheim. Aber es gibt dann nachmittags viele Familien, die mit den Kleinen. Also es ist ein normaler, sehr schöner Ort. Und dazu zähle ich dieses Café, Restaurant, das für mich auch was sehr Normales, Alltägliches hat.
Sitzt du hier manchmal zum Schreiben, Denken oder um dich zu verabreden?
Ja, manchmal zum Verabreden, aber es ist für mich auch ein Ort zum, wie ich das bei mir sage, Nüsse knacken. Also es kann mir passieren, dass ich mich am Schreibtisch mit meinem Gehirn wahnsinnig verknäule, also so Knoten mache und eine Stunde da sitze und nach einem Halbsatz suche. Und da wird immer, ich merke es, ich gucke ihn im Laptop an und denke, oh mein Gott, ist der manieriert, das willst du nicht haben. Ich krieg's nicht einfacher hin, dann muss ich mich bewegen ein bisschen und irgendwo sitzen und vor allem dann muss ich mit der Hand schreiben. Ich schreibe viel mit der Hand, vor allem fange ich Themen oder Texte immer mit der Hand an. Ist für mich flüssiger, körperlicher, auch irgendwie intimer. Und dann setze ich mich irgendwie hier hin, sehr ungestört. Es ist hier auch kein, sagen wir mal, so ablenkendes Publikum. Also ich könnte nicht in der Paris-Bar mit meinem Stift sitzen. Ja. Also muss ich sich die Leute angucken. Und ich sitze dann hier in so einer Ecke und sage mir so, du bestellst jetzt einen Kaffee. Wenn der kommt, dann hast du den einen Satz geschrieben. Und zwar jetzt ohne nachzudenken. Jetzt geht's los. Die Botschaft an mich ist hier viel einfacher. Ahnst du, was ich meine?
Ja, total. Ich finde auch, dass das schön formuliert, Nüsse knacken. Also hier hast du schon einige Nüsse geknackt. Du schreibst ja sehr viel und auch schon sehr lange, journalistisch und dann eben auch belletristisch, dokumentarisch, essayistisch. Ich musste ein bisschen lachen, als mir dann bewusst ist, dass wir uns ja hier im bayerischen Viertel treffen. Das schöne bayerische Viertel in Berlin. Und dann dachte ich, was für ein schöner Zufall, weil du selbst bist ja in Herzogenaurach geboren. Also auch in Bayern, also Franken, ja, in der Nähe von Erlangen. Ach, oh, jetzt bewegen wir uns in komplizierte regionale Zugehörigkeiten. Aber ist das ein Zufall, dass du ausgerechnet im bayerischen Viertel wohnst?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Zufall. Das bayerische Viertel ist sehr groß. Aber trotzdem, um jetzt nochmal auf die Korrektur zurückzukommen, obwohl der bayerische Ministerpräsident ein Franke ist, wie man hört, und im finde ich auch anzieht. Die Franken haben historisch sowohl einen gewissen Stolz als auch einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, wenn sie immer unter Bayern vereinnahmt werden. Also sie gehören natürlich zu Bayern, was das Land betrifft, aber sie sind ein eigener Landstrich und sie haben auch eigene Eigenschaften, nicht nur einen ganz anderen Dialekt als den bayerischen, einen voraus ist ein viel schwierigeren. Also die Stadt, aus der ich komme, Herzogenaurach, hat auch den großen Lothar Matthäus hervorgebracht. Also die etwas Älteren haben sicherlich sein Sprachgestus in den Ohren. Aber die Franken sind selbstbewusste auch Bayern, so würde ich mal sagen.
Das ist ja schön gesagt, selbstbewusste auch Bayern. Wenn man dich fragt, wo kommst du her, was sagst du dann als erstes?
Aus Mittelfranken. Denn es gibt, auch das ist nochmal wichtig, es gibt Oberfranken, Mittelfranken, Niederfranken. Und ich komme aus Mittelfranken, wie gesagt aus Herzogenaurach. Und die nächste größere Stadt ist Erlangen, eine Universitätsstadt, wo ich auch, wie es auch im Buch steht, ins Gymnasium gegangen bin. Und die noch größere Stadt wäre dann Nürnberg.
In diesem Buch reisen wir auch in deine Herkunftsstadt nach Herzogenaurach, in deine Kindheit, auch in deine Jugend. Aber ich behaupte jetzt gerade schon deine. Es steht ja Roman auf dem Buch. Vielleicht klären wir das zuallererst. Das wissen wir ja alle als Literaturkritikerinnen oder Menschen, die sich mit Literatur beschäftigen. Wo ein Ich steht, heißt das noch lange nicht autobiografisch. Das ist mir natürlich vollkommen klar. In welchem Verhältnis stehst du zu diesem Ich in diesem Buch Mein gelber Pullover?
Also die Literaturkritikerin oder Literaturwissenschaftlerin würde es jetzt ein bisschen kompliziert machen und sagen, ja, ist so, so. Aber als Autorin ist es ganz einfach. Die Kindheitsteile, die Erinnerungsteile, die Teile, die in Herzogenaurach spielen oder auch in meiner Familie oder auch vor allem von meinem Vater handeln, die sind real. Da wüsste ich auch überhaupt, ehrlich gesagt, gar nicht, warum man das erfinden soll. Also warum soll sich ein Autor eine andere Kindheit erfinden? Ja, also ich glaube auch, dass man sich in der nicht gut auskennen würde. Außer man schreibt wirklich sogenannte ganz andere Rollenprosa. Also ich hätte mich jetzt zu einem Mann gemacht oder ja, aus der 1930 geboren ist. Also die sind ganz real, aber andere Teile, große Teile sind angelehnt an Erlebnisse, aber dann doch ganz erfunden. Es gibt da noch einen Faden, die Reise nach Stromboli im Herbst, die habe ich so nicht erlebt. Also ich war mal im Winter auf Stromboli, aber die konkreten Ereignisse nicht. Übrigens glaube ich, dass es dieses Mischungsverhältnis in sehr vielen erzählenden Büchern gibt, in sehr vielen Romanen.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, es gibt zwei Erzählebenen, zumindest zwei Hauptstränge in diesem Buch. Zum einen die Erinnerungen an die Kindheit in Mittelfranken. Und dann gibt es eine Erzählebene, damit beginnt das Ganze auch, dass die Ich-Erzählerin im November aufbricht. Sie kommt in Neapel an und fährt dann mit der Fähre weiter nach Stromboli, diese berühmte Vulkaninsel vor Sizilien, wo sehr oft Feuer gespuckt wird. Ein sehr aktiver Vulkan ist dort. Und das ist ja auch eine schöne Linie zu unserer Zeit jetzt. Wir sind im Winter in Berlin gerade. Diese junge Frau, die müsste so in den 30ern sein. Das ist das Jahr 89, wenn ich richtig gelesen habe, kurz nach dem Mauerfall. Die zieht es im Winter nach Stromboli. Was zieht sie dahin?
Sie war im Sommer auf Stromboli. Sie ist, wie übrigens bei vielen jungen Leuten oder jüngeren Leuten es damals war, irgendwie da hängen geblieben. Man konnte damals auch in dem sozialen Ambiente irgendwie hängen bleiben. Es waren viele Ausländer da, viele junge Ausländer. Will ich sagen, dass es also eine Hippie-Treffer ist nicht. Also es war jetzt nicht die griechische Insel oder Goa oder sowas. Aber eigentlich eine faszinierende Mischung aus jungen Reisenden, aus Studenten, auch aus Künstlern, die sich zum Malen oder zum Schreiben dahin zurückgezogen haben. Dann Urlauber, die nur für ein paar Wochen kamen. Die Insel ist sehr klein. Das Hauptdorf hat nur noch 500 Einwohner. Im Sommer sind natürlich viel, viel mehr da. Trotzdem ist es sehr versammelt an einem Ort, an dem Küstenstreifen entlang des größten Dorfes. Man begegnet sich immer wieder und ich war nicht die Einzige, die da so ein bisschen in so einen Trance gekommen ist. Ja? In so eine Trance von Tag zu Tag, jeden Tag schwimmen gehen, abends mit Leuten am Tisch sitzen, ein bisschen lesen, ein bisschen wandern, ein bisschen zum Vulkan hinaufschauen.
Jetzt kommt der Kaffee, wunderbar. Und ich würde gerne noch einen Ingwertee bestellen, bitte.
Und um es kurz zu sagen, da ist die Ich-Erzählerin, die in Berlin lebt, ja, irgendwie für Wochen hängen geblieben. Offensichtlich hatte sie auch keine festen Verpflichtungen, die sie zurückgeführt hätten. Also keinen Job, keine Fünf-Tage-Stelle, auch noch kein Kind zu versorgen. Sie ist irgendwie hängen geblieben, hat sich in die Insel verliebt und möchte sie im Herbst darauf einmal von ihrer anderen, nämlich von der stillen, von der ausgestorbenen, von der Winterseite sehen und auch den Vulkan von der Winterseite. Ja? Und dass sie möchte dieses in Anführungsstrichen metaphysische, karge Bild dieser ohnehin etwas wirklich metaphysisch anmutenden Insel einmal erleben.
Das Wort metaphysisch verwendet sie auch gegenüber einem Engländer. Sie lernt nämlich, bevor sie die Fähre betritt, eine englische Familie kennen mit zwei jüngeren Kindern. Und mit denen gerät sie in so eine seltsame, ich würde sagen, vielleicht Zwangsgemeinschaft. Der Engländer fragt sie auch, was suchen sie in Stromboli im Winter? Und sie sagt eben auch das mit dem Metaphysischen, dass sie das angezogen hat. Ich fand sehr elegant gebaut, Ursula Merz, wie du die beiden Erzählebenen verknüpfst. Es gibt wie so Dreh- und Angelpunkte zwischen diesen Zeitebenen. Es gibt so thematische Überschneidungen und dann kippt die Geschichte entweder wieder in die Vergangenheit, in die Erinnerungen der Kindheit und Jugend, oder es geht eben auf der Gegenwartsebene des Buches weiter. Diese Erlebnisse, die sie dann auf Stromboli hat, verknüpft mit dieser Familie. Was stand denn für dich am Anfang? Gab es so eine Art Nukleus, so eine Art Anfangsszene, die dich überhaupt dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben?
Ja, es gibt etwas. Es gibt ja auch eine Motivgeschichte, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und das ist das Rauchen, also das Zigarettenrauchen, das in meinem Leben eine große Bedeutung hatte, was nicht heißt, dass ich eine wirkliche Kettenraucherin war, aber ich würde mal sagen, ich habe eine Raucherinnen-DNA. Ja? Das
Schön gesagt.
Aus Alkohol habe ich mir nie viel gemacht, aber ich bin fürs Zigarettenrauchen gemacht, so würde ich mal sagen. Ja? Muss mir auch große Mühe geben, es nicht zu tun. Und ich habe auch über das Rauchen viel nachgedacht. Und es war tatsächlich am Anfang, also der Nukleus war eigentlich das Bild von Rauch. Ja, also die verschiedenen Erscheinungsformen von Rauch. Und so kam erstmal der Vulkan, der auch Stromboli heißt, über dem immer eine Rauchwolke steht, aus dem immer Rauchwolken so aufsteigen, so weißer Rauch, wenn nicht rotglühende Lava. So kam der eigentlich zusammen mit dem Rauch über Zigaretten. Ich habe mir mit dem Buch so ein bisschen das Abenteuer erlaubt, ohne einen Handlungsplan loszulegen. Den hatte ich wirklich nicht, sondern ich habe mit dem Rauchen angefangen. Und tatsächlich das Kapitel, das jetzt am Ende des Buches steht, war, als ich vor ein paar Jahren anfing, ganz am Anfang. Also ich habe mit einem Hausnachbarn angefangen, der in Berlin unter mir wohnte und immer im Hausflur geraucht hat. Mit dem habe ich irgendwie angefangen. Das war die Figur als erster. Und das ging nicht weiter, dann habe ich es zur Seite getan und fing dann ganz woanders an und kam dann auf den Rauch auf Stromboli. Und so kamen die Kindheitserinnerungen wieder. Eben, wann habe ich zum ersten Mal eine Zigarette in der Hand gehalten, nämlich als Zwölfjährige, ohne zu rauchen. Aber ich wollte damit posieren. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und wenn du sagst, dass ich elegante Übergänge gemacht hätte, es freut mich. Es war aber irgendwie eine der handwerklichen Nüsse, die ich auch hier geknackt habe. Ja?
Hier in diesem Café hast du diese Nüsse geknackt.
Ja, also zum Beispiel zu überlegen, wie kommst du jetzt, ohne dass es ganz abrupt ist, durch welche Figur oder welche Spiegelung oder welche Zedernüberschneidung kommst du jetzt quasi von der erwachsenen Ich-Erzählerin aus Stromboli zurück nach Herzogenaurach oder umgekehrt? Oder wie fädelt sich das alles ineinander? Also mir erscheint das Buch eher, als würden so verschiedene Stränge aufeinander zuführen und am Ende, das zumindest ist meine Hoffnung, treffen sie sich.
Ja, interessant erklärt und auch schön, das alles unter dieses Motiv des Rauchens zu stellen. Der rauchende Vulkan, die Ich-Erzählerin, die am Anfang des Buches beschließt, aufzuhören mit dem Rauchen, was ihr dann nicht so ganz gelingt während dieser Tage auf Stromboli. Und dann hast du eben schon erwähnt.
Nicht jetzt, wenn ich fragen darf. Ich will ja wissen, mit wem ich rede. Hast du je geraucht?
Jetzt wird's persönlich. Ich habe sehr gerne geraucht.
Jetzt wird's investiert.
Ja, ich hatte meine erste Zigarette mit 13 Jahren in der Hand und ich habe sie tatsächlich angezündet. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt, aber ich habe leider trotzdem angefangen und habe dann aber mit Anfang 30 kompletto aufgehört. Und seitdem vermisse ich die Zigaretten auch wirklich gar nicht. Ich erinnere mich aber an sehr schöne Momente mit Zigaretten.
Ja, das tue ich auch. Unser Gespräch ist ja im Grunde absolut exemplarisch für die Gegenwart. Haben Sie hier geraucht? Hast du geraucht? Wollen Sie eine? Und dann sagt eine, nee, ich habe aufgehört. Also die heutige Menschheit hat ja aufgehört zu rauchen. Also die meisten zumindest. Es ist ja auch, wir brauchen jetzt hier nicht sagen, dass Rauchen extrem gesundheitsschädlich ist. Das weiß jeder. Ja? Und es hat sich aber, was ich spannend finde, die kulturelle Bedeutung von Rauchen auch enorm verändert. In zweierlei Hinsicht. Zum einen, also zum Beispiel in der Generation meiner Tochter, mit der habe ich neulich darüber geredet und habe ihr erzählt, dass von mir ein Buch rauskommt, wo es ums Rauchen geht. Und dachte, ist aber ein komisches Thema. Ich sagte, ja, warum? Sagt sie, ja, also Raucher sind für sie und ihre Freunde so Leute, die sich nicht im Griff haben. Ja? Also so Leute, die in der Trainingshose mit der Bierflasche ihre Tage auf der Couch verbringen. So in der Art. Ja? Und dann aber vielleicht wären wir auch später gekommen, aber es fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in welcher brisanten Weise die Zigarette vor kurzem auf der Bühne der internationalen Politik aufgetaucht ist. Nämlich als Protestszene von iranischen Frauen in Kanada oder im Exil leben, die sich am brennenden Foto von Khomeini eine Zigarette anzünden. Und es ist viral gegangen und hat viele Nachfolgerinnen. Also ich habe vorhin nochmal geguckt, findet viele Iranerinnen, die sich ihre Zigarette an der Flamme anzünden, mit dem das Foto des Staatsführers verbrannt wird und dann das Foto auf den Boden werfen. Und bei einer Frau sah ich, dass sie in der einen Hand die Zigarette hält, sehr demonstrativ, wirklich als Attribut des Protestes und mit der anderen Hand den Mittelfinger hochstreckt. Mhm.
Ja, interessante Beobachtung. Und das fand ich in deinem Roman Mein gelber Pullover auch gut gelöst, weil du ja nicht eine Eloge aufs Rauchen hältst im Sinne von, wir müssen alle wieder zu rauchen anfangen oder so. Aber ein bisschen Wehmut hatte ich das Gefühl. Wie so ein leiser Rauch schwebt schon über diesen Zeilen hin und wieder. Du sprichst auch hin und wieder über die verbindenden Momente des Rauchens. Also auch in diesem Buch gibt es Szenen, wo Menschen sich übers Rauchen dann annähern, weil sie entweder sich gemeinsam vor der Tür treffen oder so.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn ich das, also ich will nicht eitel sein und mich selber zitieren, aber ich glaube, das war auch ein Satz oder eine Nuss, die ich hier am Tisch in diesem Café geknackt habe, als ich überlegt habe, nämlich, Mensch, wenn du das schreibst, klingt es vielleicht doch so zu glorifizieren des Rauchens. Davor habe ich natürlich Angst, ja. Aber dann fiel mir ein, die sogenannte Friedenspfeife, für die gibt es keinen kulturellen Ersatz, weil das wichtigste symbolische Element fehlt, nämlich die Rauchwolke über den Köpfen. So. Im Übrigen sieht man es auch heute noch. Also auch die Leute, die armen Leute, die auf den Balkonen immer stehen, bei allen Partys. Also alle Balkone sind ja mittlerweile Rauchbühnen, ja. Aber wenn man die so sieht und man wüsste nicht, was die da machen, so die gebeugten Köpfe und die Handbewegungen, es hat was Konspiratives, was Zusammengehörendes. Aber wie gesagt, kein Loblied aufs Rauch.
Ja. Ein anderes Motiv, finde ich, was über diesem ganzen Buch schwebt, und das habe ich wirklich erst, ich glaube, so bei der Hälfte ungefähr richtig gemerkt, ist die Angst um die eigenen Kinder. Gerade in den Rückblenden gibt es einige Schicksalsgeschichten von Menschen, die ihre Kinder verloren haben, verknüpft mit dem Zweiten Weltkrieg in den meisten Fällen. Und auch auf der Gegenwartsebene auf Stromboli, diese englische Familie, mit der die Ich-Erzählerin dann sogar gemeinsam in so eine Art Ferienwohnung zieht, da, und das verraten wir nicht, da geht die Tochter irgendwann verloren und es ist nicht klar, ob die wieder auftaucht. Wie wichtig war dir das als Motiv und ist dir das erst beim Schreiben aufgefallen, dass die Angst um das eigene Kind hier immer wieder mitschwingt?
Es ist ja eine ganz spezielle Angst, die was tatsächlich auch mit Kindheitserfahrungen von mir zu tun hat, nämlich die Begegnung, werden auch zwei beschrieben, mit Müttern und Vätern, die im Zweiten Weltkrieg ihr Kind verloren haben, sei es einmal durch einen Bombenangriff und einmal auch ein junger Soldat, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs noch eingezogen wurde. Und es ist die Urangst, dass das Kind vor den Eltern stirbt. Also was mehr ist als ein katastrophaler Verlust und eine wahrscheinlich nie zu bearbeitende Trauer. Es ist auch so, als stünde die Welt auf dem Kopf. Ja, als hätte sich der Himmel gedreht und als sei etwas geschehen, was nicht sein darf, nämlich dass die Kinder vor den Eltern sterben. Aber zurück zu deiner Frage, es ist tatsächlich so, dass dieses Motiv ein bisschen im Lauf des Schreibens hineingekommen ist. Also zum einen das englische Mädchen, von dem wir nicht sagen wollen, wie es weitergeht, aber es geht irgendwann verloren. Wir wollen nicht sagen, wann und wodurch. Es soll jetzt nicht zu weit hergeholt wirken, aber ich spreche mal aus, was ich manchmal denke. Ich habe dieses Buch geschrieben während des entsetzlichen Ukraine-Krieges und zum Teil auch noch während des Gaza-Krieges. Und wir alle wissen, dass immer in allen Berichten erwähnt wird, es sind so und so viele Menschen gestorben, darunter so und so viele Kinder. Die haben in Anführungsstrichen immer einen Sonderbereich des Grauens. Es wird immer ausgedrückt, alles, was hier geschieht, sollte nicht sein. Aber das sollte ganz besonders nicht sein. Es sollte ganz besonders nicht sein. Ja? Und ich habe auch am Anfang des Ukraine-Krieges auch in Erinnerung an die argentinischen Mütter, die auf die Straße gegangen sind, ohne jede Furcht vor der Diktatur, gedacht, wie kann es sein, dass die Mütter zweier Länder, wo das eine Land jetzt über das andere herfällt, nicht irgendwie zu Verstand kommen und also ganz naives Bild, und massenhaft auf die Straße gehen und sagen, wir geben unsere Jungs nicht her. Ja? Das hat nichts unmittelbar mit dem Buch zu tun, aber ich glaube, es hat mich irgendwie begleitet. Ja,
ja, vielleicht so als Tonspur, als Emotionslage.
Auch als was Unbewusstes, als eine unbewusste Tonspur, glaube ich eigentlich schon. Ja.
Du hast ja schon einen ersten Roman geschrieben, Tante Martel, der vor einigen Jahren erschienen ist. Auch da geht es um diese Zeit, um Frauen, in dem Buch vor allem um diese Tante Martel. Und jetzt in Der gelbe Pullover geht es auch in die 60er Jahre, das Aufwachsen in Herzogenaurach, die Amis, die dort stationiert sind. Und es geht eben ganz viel auch natürlich um eine traumatisierte Gesellschaft, die in der Nachkriegszeit irgendwie weitergemacht hat. Ist das für dich schwierig gewesen, diese Erinnerungen wieder aufzurufen? Oder ist es, als ob du dich einfach in so ein Zimmer begibst, wo die Erinnerungen an diese Zeit sehr klar herumstehen?
Die stehen sehr klar herum. Was meine Kindheit betrifft und auch die Jugendjahre, auch die Schul- und Gymnasiumsjahre, da weiß ich wirklich sehr genau und kann es sehr, sehr gut vor mir sehen. Also zumal das Haus, das ich beschreibe, in dem ich aufgewachsen bin, zumindest die ersten 14 Jahre oder 13 Jahre meines Lebens, in so ein Siedlungshaus, das nach dem Krieg recht schnell hingestellt wurde. Da hatten wir, vierköpfige Familie, eine sehr kleine Wohnung. Da erinnere ich mich an, also da könnte ich heute noch blind durchgehen und erinnere mich an jeden Busch und jeden Gartenzaun, sehr genau.
Ja, irre. Also es ist auch sehr atmosphärisch beschrieben. Man hat auch den Eindruck, es ist eine sehr lebendige Erinnerung. Es geht unter anderem auch um die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik, also gerade in Herzogenaurach, wo Adidas und Puma produziert wird, die Dassler-Brüder, die zerstritten sind. Das hat dann auch eine politische Komponente. Es ist sehr anschaulich alles erzählt. Und es gibt dieses Nachbarmädchen. Wir haben sie kurz schon erwähnt, Sigi Sieglinde. Und die wiederum hat mit dem Titel zu tun, Der gelbe Pullover. Ich glaube, das müssen wir unbedingt noch klären. Was hat es mit diesem gelben Pullover auf sich?
Um den gelben Pullover oder das Drama um den gelben Pullover einzuordnen, muss man vielleicht noch mal sagen, wer Sigi war und aus welcher Familie und aus welchem sozialen Kontext sie kam. Ich sagte ja schon, es war ein Sozialbau, in dem ich wohnte, also zweistöckig, vier Wohnungen. Und da standen hintereinander weg 9 solche Häuser, alle gleich groß, alle mit Gärten, in denen die Deutschen, ich sage jetzt die Deutschen mal gleich daneben, die Amerikaner wohnten, die Deutschen unermüdlich gegärtnet und geackert haben. Also Kartoffeln bei uns kam alles aus dem Garten. Also 9 Häuser. Und es gab aber ein einziges Haus, nämlich das in der Nachbarschaft meiner Familie, das war von außen genauso groß, aber innen waren nur 2 Wohnungen. Da wohnte Sigi mit ihren Eltern. Das heißt, die Wohnung von Sigi und Eltern war genau doppelt so groß wie unsere. Sie hatte außerdem eine Zentralheizung, sie hatte eine Gästetoilette. Ganz erstaunliche Errungenschaften. In unserer Wohnung gab es keine Heizung, sondern Gasöfen. Sigi und ihre Familie, die waren einfach sehr viel reicher als alle drumherum in den anderen Häusern und auch sehr viel reicher als meine Familie. Und das war ein immens wichtiger Faktor. Ja? Und meine Mutter und Sigis Mutter waren schwerste Feindinnen, ganz schwere Feindinnen. Die haben sich mal am Gartenzaun begrüßt oder gelächelt. Aber also meine Mutter konnte über den Besitz, über die Pelzmäntel und das Gold und die Wochenendreisen von Sigis Mutter ohne Ende schimpfen, sagen wir es mal so. Ja? Und Sigis Mutter hat über meine bestimmt auch nichts Gutes gedacht. Und diese Feindschaft, die aus nichts anderem als einem wirtschaftlichen Gefälle hervorging, färbte auf Sigi und mich ab. Sigi war in unserer Busenfreundschaft, in unserer Sandkasten-Busenfreundschaft, die Anführerin. Und ich war ihr Gefolge. Also sie war sehr bestimmend, aber sie hatte halt auch mehr. Sie hatte ein riesen eigenes Kinderzimmer mit wahnsinnig viel Spielzeug und so weiter. Ich hatte auch Angst vor ihr, ne? Nun sollten wir mit dem 6. Lebensjahr eingeschult werden. Und daraus ergab sich für mich die heimliche Chance, mich von Sigi irgendwie zu entfernen oder auch zu befreien, weil ich kam in die katholische Mädchenvolksschule von Herzogenaurach und sie in eine protestantische. Man muss jetzt vielleicht noch etwas dazu sagen. Meine Familie waren sehr, sehr, sehr sparsam. Also das gehört auch zu dieser Zeit, ein Maß der Sparsamkeit, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. So, nun waren die Sommerferien vor meiner Einschulung. Und meine Mutter fuhr mit mir mit dem Zug nach Erlangen. Und ich bekam irgendwie einen Schulranzen, Schiefertafel und ich bekam 3 ganz tolle neue Kleidungsstücke für die Einschulung. Ein Faltenrock, so ein bepitter Faltenrock aus so einem Stoff, der war so chemisch, dieser Stoff, dass er ganz fest war wie Pappe. Und eine Strickjacke, so, und jetzt kommt's. Einen gelben Pullover aus Nylon. Den habe ich gesehen, und das zum Beispiel ist eine Szene, die kann ich dir vorspielen. Wir gingen am Schaufenster des Kaufhauses vorbei und da waren so große Puppen, eine Papa-Puppe, eine Mama-Puppe, also eine Dreiergruppe und ein Mädchen. Das Mädchen hatte den gelben Pullover an. Gelb, so hier so kurze Ärmel, ja, hier hochgeschlossen, ein schönes, warmes Gelb und hinten so ein kleiner Reißverschluss im Nacken. Und ich konnte schon Zahlen lesen. Und sah das Preisschild da dran und dachte, oh je, oh je, oh je, kriegst du nie im Leben, kriegst du nie im Leben. Und hab nichts gesagt, weil Betteln war bei meiner Mutter nicht gut. Und sie hat aber gesehen, dass ich stehen bleibe und dann hat sie gesagt, okay, heute mal ja. Und dieser gelbe Pullover kam mit mir nach Hause. Und er lag lange auf dem Hocker neben meinem Bett, wo alle die neuen Kleidungssachen lagen. Und ich habe nicht anders gekonnt, als ihn einmal, ich wollte ihn einmal nur anhaben vor der Einschulung, was ich nicht durfte eigentlich. Ja? Und meine Mutter war aus dem Haus, mein Vater war nicht da, nur mein Bruder. Und ich habe mir vorgenommen, ich ziehe ihn ganz kurz an und gehe nur damit aus der Haustür und den Weg entlang zwischen Sträuchern zum Gartentor, aber nicht auf die Straße. Ich halte die Arme ganz gerade nach unten, damit er nicht anstreifen kann, damit ihm nichts passiert. Er kommt nur an die Luft und ich kann mich einmal in ihm fühlen. Ja? So wie man manchmal einen Rappe hat und plötzlich irgendwie ein Abendkleid anzieht, mitten am Tag, nur um im Spiegel zu gucken. Und das habe ich gemacht, bin von der Haustür zum Gartentor auf so einem geriffelten Pflaster und zurück, und als ich zurückgehe, merke ich plötzlich, in meinem Rücken ist irgendwas. Da, es zieht in den Pullover. Und ich fasse hin und habe den Rückteil, den Stoff in 2 Teilen in den Händen, weil, und jetzt kürze ich das Verbrechen ab. Sigi hatte sich hinter mich geschlichen, hat mir bei meinem Somnambulen-Spaziergang zugeguckt, der wahrscheinlich viel länger gedauert hat, hatte irgendwie noch Gelegenheit, die Schere zu holen und hat den hinten zerschnitten. Und der gelbe Pullover war für immer kaputt.
Ich bin jetzt ganz gebannt nochmal dir gefolgt, obwohl ich die Geschichte aus dem Buch ja schon kenne, denn da wird das beschrieben. Es ist eine Szene, wo man als Leserin und Leser wirklich unglaublich mitgeht, weil sich die ganze Sehnsucht und das Glück dieses Mädchens, dieser Ich-Erzählerin in diesem gelben Pullover so konzentriert hat. Und man kann es kaum fassen, wie garstig dieses Nachbarsmädchen ist. Ja, also fast würde man denken, so eine Geschichte denkt man sich doch nur aus. Aber sie ist dir wirklich passiert.
Ja, diese Geschichte ist mir wirklich passiert. Und dieses Mädchen, Sigi, die Freundin, war auch so. Sie hatte was Garstiges. Aber ich habe, als ich dann etwas älter wurde, als ich dann 10 war und die Schule gewechselt habe und sich mein Leben komplett verändert hat, weil ich in Erlangen aufs Gymnasium ging und Fahrschülerin wurde, habe ich Sigi nur noch am Wochenende gesehen. Endgültig ging unsere Freundschaft auseinander, als sie mit 12 dann eben, kurz nach dem Zigarettenabenteuer, in ein Internat kam. Aber ich habe, je älter ich wurde als Kind und Jugendliche, immer gespürt, dass hinter ihrer Garstigkeit natürlich auch was sehr Verlorenes ist.
Das ist interessant, weil es auf der Erzählebene auf der italienischen Insel Stromboli auch eine Frauenfigur gibt. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, da ganz tief einzutauchen. Aber es gibt eine Französin namens Michelle und bei denen wohnen die dann auch. Und die hat auch so ein bisschen was von dieser Sigi. Also da gibt es auch so Überschneidungen, so sehr auf eine Art sehr selbstbewusste Frauen, scheinbar ohne Angst. Also Frauen oder Sigi ja als Mädchen, die nicht gefallen wollen und die irgendwie auch eine Faszination vielleicht durch diese scheinbare Unabhängigkeit ausüben auf die Ich-Erzählerin, oder?
Also das ist sicher so. Ich war ein unglaublich schüchternes Kind, ein schüchternes Mädchen. Und ich war auch als junge Frau wirklich sehr, sehr schüchtern. Also ich meine, wenn ich jetzt hier so ins Mikrofon da wegrede, dann glaubt man das vielleicht nicht. Aber also so Schüchternheit kann ein Jugendleiden sein, das wie andere Jugendleiden auch verfliegt. Und solche, sagen wir mal, Anführerinnen, ich würde sie so nennen. Und sowohl die kleine Sigi als auch Jahrzehnte später die Französin Michelle, die aus Trombeln lebt, und sich dort also sehr mit der selbstbewusst behauptet, haben natürlich für solche etwas schüchterne Natur eine wahnsinnige Anziehungskraft und auch einen gewissen Neidfaktor. Ja, also ich dachte immer, sowohl bei Sigi in meiner Kindheit als auch als junge Frau, als ich diese Michelle so aus der Distanz auch beobachtet, dachte ich immer, ich möchte nicht genauso sein wie die, weil die haben so ein bisschen auch ihren Hang zum Bösen. Aber das Gute an diesem Selbstbewusstsein, das hätte ich schon sehr gerne.
Ich fand sehr auffallend, wie genau du Dynamiken beschreibst zwischen Figuren bei dieser englischen Familie. Es wird zum Beispiel ganz wunderbar beschrieben, ein Streit von den Eltern noch auf der Fähre, auf dem Weg. Und dann heißt es so schön, dass sie stritten in jener akustischen Hemmungslosigkeit, in der sich eben nur streitende Menschen befinden, die gar nicht mehr ihre Umgebung richtig mitkriegen. Und man merkt, du schaust sehr genau hin. Inwiefern hängen denn die Romane und das journalistische Schreiben, inwiefern hängt das für dich zusammen? Ist das ein anderes Hinschauen oder gibt es da auch vielleicht eine Ähnlichkeit der Genauigkeit der Beobachtung?
Ich würde eine andere Unterscheidung treffen. Ich habe ja Jahre, Jahrzehnte lang vor allem als Literaturkritikerin gearbeitet. Und mache das seit 4 Jahren gar nicht mehr, was komischerweise nicht so auffällt. Also ich werde immer noch manchmal gefragt, ja, wann erscheint denn wieder eine Kritik von dir in der Zeit? Also ich war Mitarbeiterin der Zeit. Und dann sage ich immer, du, die vor 4 Jahren schon keine mehr erschienen. Ich war in ziemlich vielen Literaturpreis-Jurys und bin auch seit mindestens 4 Jahren aus allen raus. Aber ich habe natürlich, richtig sagst du, neben der Literaturkritik auch vor allem Gerichtsreportagen geschrieben. Und da würde ich sagen, da gibt es keinen so großen Wesensunterschied zum erzählenden Schreiben. Da ist sogar also die Gerichtsreportage beziehungsweise sind Gerichtsprozesse eine wahnsinnig gute Schule. Ja. Also jeder Gerichtsprozess ist ja eigentlich eine Erzählung für sich mit menschlichen Schicksalen, mit Dramen, mit sehr komischen Angelegenheiten. Also ich würde den Unterschied machen von der Kritik zum Erzählen. Und beim Erzählen gehört für mich die Reportage aus dem Gerichtssaal und das Schreiben von solchen Geschichten wie auf Stromboli oder meiner Kindheit, das gehört eng zusammen.
Dein erster Roman Tante Martel ist 2019 erschienen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast seit 4 Jahren aufgehört, Literaturkritiken zu schreiben. Inwiefern hängt das zusammen, dass du jetzt dich als Autorin von Romanen durch die Welt bewegst und deswegen bewusst sagst, ich schreibe keine Literaturkritiken mehr über die Werke von anderen? Oder wie kam es zu dieser Entscheidung?
Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Ich habe nicht gedacht so, jetzt hast du Tante Martel geschrieben, jetzt bist du jemand anderes, du sattelst um. Nein, der Beweggrund mit der Literaturkritik, also aufzuhören, beziehungsweise manchmal mache ich noch Literaturkritiken, wie du weißt, für den Rundfunk, für Deutschlandradio oder für Deutschlandfunk, war eher im Grunde so ein Gefühl von, ich gehe in Rente, ich bin ja im Rentenalter, also ich habe auch einen Rentenausweis, ja. In Klammern gesagt, es ist der luppigste Ausweis, den man in diesem Staat bekommen kann. Warum? Das sagen auch viele andere. Also der ist noch nicht mal laminiert, das ist ein kleiner weißer Lappen. Ich habe ihn hier im Geldbeutel, der hat schon 2 Risse. Ich dachte, man hat jetzt ein Leben lang gearbeitet bekommen, könnte der doch wenigstens so gut laminiert oder fest sein wie die Visa-Card. Klammer zu. Also es war eher so das Gefühl, ich sollte jetzt Platz machen. Also ich, das will ich jetzt nicht zu pathetisch sagen, aber ich habe manchmal überlegt, also ich bin jetzt 70, bitte 60 habe ich aufgehört und ich dachte, meine Generation muss jetzt mal ein bisschen die Bühne räumen. Unsere Generation ist eine sehr starke Generation in jeder Hinsicht. Also wir sind so die ältere Boomer. Also wir sind zahlenmäßig stark, wir sind aber auch kulturell stark, sehr maßgebig, ja. Aber ich habe manchmal gedacht, nee, also das reicht jetzt. Ja? Man muss nicht noch im hohen Alter über die Werke anderer Leute urteilen. So ein bisschen war mein Gefühl. Ja?
Und ist es dir schwer gefallen, nach so vielen Jahren als unter anderem eben Kritikerin selbst die Belletristik anzufassen? Weil, also so stelle ich mir das vor. Ich bin ja auch Kritikerin und wenn ich selber schreibe, merke ich, habe ich gleich ganz viele Schablonen im Kopf oder gleich, das darf nicht passieren und da und Stil und Rhythmus und so weiter. Wir haben ja so ein Instrumentarium im Kopf, jeder und jede sein oder ihr eigenes. Ist es vielleicht für dich dann eher sogar schwieriger zu schreiben oder fällt es dir sogar leichter?
Ich würde sagen, weder noch. Also ich habe, wenn ich anfange zu schreiben, ist es sehr blauäugig. Das habe ich ja vorhin gesagt, also jetzt das Schlusskapitel des jetzigen Buches war beim Manuskript ganz am Anfang und alles hat sich umgeschichtet. Nee, eigentlich ganz blauäugig und ohne, dass ich mir als Kritikerin selber zuschaue. Ja? Also jetzt, wo das Buch ja schon lange fertig ist oder das Schreiben an dem Buch schon lange fertig ist, ich habe es in den letzten Tagen nochmal so im Schwung so ganz schnell durchgelesen und da sind mir so Sachen aufgefallen, die meinen Kritikerinnen ich sagen. Ja? Beim Schreiben ist es überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Und ich glaube, darüber bin ich sehr froh, ich habe auch keine übertriebenen Ansprüche an dich. Die könnte ich ja haben. Also, aber ich habe nicht den Anspruch, ich müsste die neue Brigitte Kronauer werden oder die neue Friederike Mayröcker oder irgend sowas, obwohl ich der Literatur außerordentlich schätze. Nee, das habe ich nicht. Ich bin nur Ursi Merz.
Ja, das ist sehr schön, dass du dann mit einer Unbefangenheit schreibst. Und also Tante Martel war ja tatsächlich ein Bestseller. Das wünsche ich dir auch für mein gelber Pullover, der jetzt diese Woche gerade erscheint. Viel Glück für das Buch und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir auch für das Gespräch und für die vielen schönen Fragen.
Anne Dore und Ursula Merz am Schöneberger Viktoria-Luise-Platz im Gespräch über mein gelber Pullover. Wir haben gelernt, es geht nicht um den Pullover der FDP, aber eine vielschichtige Geschichte, die Ursula Merz hier erzählt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da schwingen sehr viele Themen mit. Unter anderem zeichnet dieses Buch ein wunderbar atmosphärisches Bild der Nachkriegszeit, inklusive der eben stark rauchenden Bundesrepublik. Daran erinnere ich mich auch noch, als überall noch geraucht wurde. Also auch im Auto. Meine Mutter saß vorne, hat geraucht, wir Kinder hinten, da hat sich niemand drum geschert. Außerdem wird hier die Frage aufgeworfen, wie man sich eben in die Welt stellt, mit dem, was man mitbringt, mit dem, wo man herkommt. Und schon bei Ursula Merz' erstem Roman Tante Martel mochte ich sehr die sehr genauen psychologischen Beobachtungen. Also wie verhalten sich Menschen zueinander und warum? Und dieses präzise Beschreiben, das findet man auch in Mein gelber Pullover.
Also das Buch, um das es hier geht, ist von Ursula Merz geschrieben. Es heißt Mein gelber Pullover und ist gerade im Piper Verlag erschienen.
Und diese Folge Orte und Worte findet man wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich auf den Seiten des RBB. Das war's für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.